Jetzt sind wir bewaffnet und bereit. Ich möchte, dass die erste Folie schon einmal gezeigt wird, denn sie wird uns nicht nur heute an diesem Tag begleiten, sondern auch in den nächsten Sonntagen wird dieses Bild immer wieder erscheinen, weil wir uns entschlossen haben, die Predigtreihe mit einem Titel zu überschreiben: Im Himmel geerdet. Scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein in sich. Da haben wir den Himmel, da haben wir die Erde. Und geerdet sind wir doch eigentlich immer, wenn wir hier auf der Erde stehen, ja, in dem, was wir sehen und verstehen und begreifen können, so anfassen können, dann meinen wir, wir sind geerdet. Aber wir wollen mehr. Wir wollen im Himmel geerdet sein. Und im Himmel das ergreifen, das einnehmen, was Gott uns in seinem Wort anbietet und wozu er uns herausfordert. Und wir haben schon in den letzten Wochen immer wieder Predigten gehabt, die es deutlich machen, dass Gott im Himmel Pläne hat für seine Gemeinde hier auf der Erde, die ganz real werden sollen. Wenn wir beten, und haben es vorhin schon gebetet im Vater unser, wie im Himmel soll sein Wille geschehen, so auf Erden. Deshalb müssen wir im Himmel entdecken, was hat er denn für uns hier auf der Erde. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese Predigt über die Gemeinde Philadelphia, Offenbarung Kapitel 2, wie Jesus diese Gemeinde ausrichten lässt, prophetisch ausrichten lässt: Ich habe für euch eine offene Tür, die niemand zuschließen kann. Das ist der Plan von Jesus im Himmel für seine Gemeinde auf der Erde in Philadelphia. Eine offene Tür. Sehr, sehr ermutigend. Und dann sich auf den Weg zu machen, was ist es jetzt genau? Und das wollen wir einnehmen und für uns empfangen. Wir haben dann aus der Apostelgeschichte 16 gelesen vor 2 Wochen, wie Paulus unterwegs war, den Willen Gottes zu tun als Missionar durch Kleinasien. Und er hat sich bewegt, er war einfach gehorsam. Und der Geist Gottes hat ihm in verschiedenen Richtungen ein Stoppschild gesetzt. Er hat gesagt, halt nicht hier, das ist jetzt nicht dran, auch dort ist es gerade nicht dran. Und er war dann etwas verwirrt wahrscheinlich und hat gefragt, ja, was ist denn dran, Herr? Und in der Nacht hat er eine Vision gehabt. Da hat Gott im Himmel einen Plan gehabt, den hat er ihm jetzt offenbart. Und da war ein Bild, eine Geschichte, eine Szene, die sich abgespielt hat, wo er ganz genau wusste, da ist ein Mann, der ruft mich, komm herüber und hilf uns. Und er wusste, jetzt muss ich rüber mit dem Schiff Asien verlassen und nach Europa gehen. Gott hat im Himmel seine Pläne für seine Menschen hier auf der Erde. Und Paulus hat diesen Plan in die Tat umgesetzt. Er hat sich dann tatsächlich in einem Schiff einen Platz geschartet und ging tatsächlich rüber und kam in die Stadt Philippi und hat erlebt, da ist so viel von Gott vorbereitet, und er braucht es nur noch zu tun. Und wie gesagt, wir beginnen heute eine Predigtreihe, die dieses im Himmel geerdet sein zum Thema hat, anhand von der Gemeinde Ephesus. Wir haben über die Gemeinde Ephesus verschiedene Texte in der Heiligen Schrift. Wir haben nicht nur den Brief, den Paulus geschrieben hat, sondern wir haben in der Apostelgeschichte den Bericht, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und das ist aufregend, das ist unser Thema heute. Und ganz am Ende haben wir noch einen Nachschlag, wenn wir die Offenbarung aufschlagen, dieses Sendschreiben. Da ist auch eines für diese Gemeinde Ephesus dabei. Und so haben wir eine ganze Reihe und wollen anhand dieser Bibeltexte erforschen und erkennen und auch ergreifen, wie geht das, im Himmel geerdet zu sein, um es dann hier auf der Erde in unserem Alltagsleben umzusetzen. Ich habe eine zweite Folie vorbereitet. Es wäre eigentlich gut, wir machen das Licht hier geschwind mal aus und das lasse ich mal einfach. Das seht ihr, was ihr in jeder Bibel im ganz hinteren Teil in der Regel vorfindet, eine biblische Karte, wie Paulus unterwegs ist auf den Missionsreisen. Das hier ist die Karte seiner zweiten Missionsreise. Er war von Antiochien gestartet und war in Korinth und ist von dort aus rüber gefahren, um wieder zurückzukommen nach Jerusalem. Aber er hat Station gemacht in Ephesus auf dieser zweiten Missionsreise. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18 ab Vers 19. Paulus kommt mit Priscilla und Aquila in Ephesus an. Und dort macht das, wie er es in seiner Missionsreise immer macht. Er geht erstmal in die Synagoge, um dort mit Glaubensgenossen aus der jüdischen Gemeinde zu sprechen. Er spricht dort mit den Juden, aber er verlässt die Stadt Ephesus danach wieder, während Priscilla und Aquila dort bleiben in Ephesus. Und dann habe ich die nächste Folie. Das war der erste Berührungspunkt. Habe ich jetzt eine Karte von seiner dritten Missionsreise. Er startet und seine Heimatgemeinde ist, wie wir wissen, Antiochia. Er startet seine Reise wieder Richtung Europa, aber er geht hier übers Hochland erstmal auch wieder nach Ephesus. Und da kommt er und hört, dass dort in der Zwischenzeit so manches passiert ist. Denn ein Mann namens Apollos war in der Zwischenzeit auch vorbeigekommen und hat in Ephesus begeistert von Jesus gelehrt. Der Apollos war ein Mann, der von Alexandria nach Ephesus gezogen ist. Der hatte von Jesus erfahren und er lehrte begeistert und zuverlässig von Jesus, heißt es in der Apostelgeschichte, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war ja am Jordan der Ruf zur Buße, zur Umkehr, Sünde zu lassen und zum Zeichen, dass man es ernst meint, mit Gott sich taufen zu lassen im Jordan. Und der Apollos wusste von dieser Taufe des Johannes und er wusste auch manches von Jesus und er hat es zuverlässig alles gesagt, aber es war eben nicht ganz vollständig. Als Aquila und Priscilla in Ephesus diesen Apollos kennengelernt haben, fanden sie, der hat ja eine Begabung, über Jesus zu sprechen. Der hat in jeder Diskussion in der Synagoge hat er immer so messerscharf argumentiert, so überzeugend, dass da kein Kraut dagegen gewachsen war. Und sie haben gemerkt, der weiß vieles, aber der weiß noch nicht alles. Wir müssen ihm noch ein bisschen helfen, ihn zu schulen. Und dann ist der Apollos weitergereist Richtung Korinth. Aber inzwischen kam Paulus auf seiner dritten Missionsreise. Und da lese ich jetzt mit euch den ersten Teil. Und da haben wir die nächste Folie. Als Paulus jetzt bei der dritten Missionsreise ankam, Aquila und Priscilla waren noch da, Apollos war schon wieder weg, dass da einige Leute waren, die hatten irgendwie Blut geleckt. Die hatten da von Jesus was gehört, die hatten da von einer Taufe des Johannes gehört, die waren irgendwie hungrig, da muss was sein. Und ich lese euch jetzt den Text aus Apostelgeschichte 19, die ersten 6 Verse. Es geschah aber da, Apollos zu Korinth war, dass Paulus durchwandelte die oberen Länder und kam gen Ephesus und fand etliche Jünger. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr getauft? Sie sprachen auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie glauben sollten an den, der nach ihm kommen sollte. Das ist dann Jesus, dass er der Christus sei. Dass sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten mit Zungen und weissagten. Und es waren 12 Männer.
Da hätte ich jetzt eine Frage dazu. Also dem Paulus war es ja sehr wichtig, dass dieser Heilige Geist kommt. Was ist denn diese Geist, also diese Geistestaufe? Kannst du das mal erklären?
Was ist die Taufe im Heiligen Geist? Das ist ein Begriff, der im vergangenen Jahrhundert für viel Verwirrung gesorgt hat, weil unterschiedlichste Vorstellungen dazu unterwegs waren. Ich möchte versuchen, die Frage so klar zu beantworten, wie es nur geht. Der Heilige Geist schenkt den Glauben an Jesus Christus als Herrn und Retter. Ohne den Heiligen Geist kann kein Mensch zu Jesus kommen. Er wirkt in uns die Erkenntnis von Sünde, er wirkt in uns diesen Hunger, er wirkt in uns das Erkennen von Jesus. Und jeder Gläubige hat bei seiner geistlichen Wiedergeburt den Heiligen Geist als gute Gabe Gottes empfangen. Aber im Leben von einem wiedergeborenen Menschen kann und soll es zu weiteren vertiefenden, erneuernden Erfüllungen mit dem Geist Gottes kommen. Manchmal geschieht das nicht immer so bewusst. Man ist so auf dem Weg und da passiert immer wieder was. Und manchmal ist es sehr stark. Als bewusster geistlicher Wachstumsschub erlebt worden. Und solche Erfahrungen des Heiligen Geistes können auch damit verbunden sein, dass geistliche Gaben wie Sprachenrede oder Prophetie oder auch körperlich wahrnehmbare Manifestationen erlebt werden. Immer aber wird der Geist Gottes uns reifen lassen in unserem Wesen. Gute Früchte des Geistes bringt er hervor. Ich persönlich finde ein Bild, das wir im Alpha-Kurs immer wieder hören von Nicky Gamble, ungeheuer hilfreich, um das zu verstehen. Wir hatten in unserer alten Wohnung in der Baustraße damals noch solche Gasöfen, auch im Gemeinderaum. Könnt ihr euch erinnern, die ihr dort wart, solche alte Gasöfen. Da brennt in diesem Gasofen immer etwas ganz Wichtiges, nämlich die Zündflamme. Die ist da. Aber in dem Augenblick, wenn man den Ofen hochdreht, was passiert da? Wumm, macht's da. Und es brennt aus allen Brennlöchern, die es da gibt in dieser Heizung. Und das ist ganz anders, als wo nur eine kleine Zündflamme gebrannt hat. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Wenn der Heilige Geist uns erfüllen kann, dann ist da nicht nur eine Zündflamme, sondern da ist alles am Brennen. Und das ist wirklich etwas Gewaltiges. Wir haben erlebt, dass der Heilige Geist als dritte Person der Gottheit so erfahrbar ist, wie es das Neue Testament beschreibt. Und darum wollen wir beständig mit seiner Kraft erfüllt sein, seine Gaben für uns erbitten, uns von ihm leiten lassen. Weil Gott uns seine Gegenwart durch seinen Geist zugesagt hat, rechnen wir mit seinem übernatürlichen Eingreifen in all diesen Alltagssituationen, durch die wir gehen und auch im Gemeindeleben. Gott tut das menschlich Unmögliche. Er ist es, der dann heilt, der befreit, der erneuert. Wir strecken uns danach aus. Wir wollen mehr davon. Wir haben noch viel Luft nach oben, hat uns Miriam Schaub letzten Sonntag gesagt. Aber in diesem Ausstrecken wollen wir uns davor bewahren, einander aufgrund unterschiedlicher Einsichten oder Erfahrungen geistliche Defizite zu unterstellen oder gar zu sagen, du musst es jetzt so erleben, wie ich es erlebt habe. Der Heilige Geist geht mit jedem sehr originale Wege, habe ich entdeckt. Er weht ja sowieso, wo er will. Ne? Und er ist von uns nicht in eine Form zu pressen. Ich persönlich, wenn du mich so fragst, Sabi, ich habe meine Bekehrung bei Wort des Lebens am Starnberger See erlebt. Das ist jetzt kein charismatisches Missionswerk, aber eines mit Leidenschaft für Jesus, eines mit Leidenschaft, Menschen zu Jesus zu führen. Und als Teenager habe ich dort eine ganz, ganz klare, tiefe Bekehrung erlebt, die aber sehr nüchtern war. Also ich habe da gewusst, ich tue das Richtige, ich bete, aber ich habe da keine großen Gefühle erlebt, wie ich das mir eigentlich vorgestellt und gewünscht habe. Es war aber richtig. Ich wusste, es war richtig. Und ich habe dann in den Folgejahren kaum Lehre über den Heiligen Geist gehört und war sogar eher durch Ängste, die mir andere so ein bisschen mit auf den Weg gegeben haben, gebremst innerlich, mich diesem Thema mehr zu öffnen. Ich weiß noch, wie ich als junger Pastor hier in Pforzheim mit meinem Kollegen Bernd Krebs im Schlossbergzentrum war. Wir hatten einen Gottesdienst des Forums Freier Pfingstgemeinden und nach der Predigt war ein Aufruf, dass Leute sich segnen lassen können, so wie wir es nachher tun. Und da stand ich mit Bernd neben mir und habe für Leute gebetet. Und da habe ich gesagt, Bernd, kannst du nicht auch mal für mich beten, dass bei mir dann noch mehr passiert? Und der Bernd, liebend gern hat er das getan, hat mir die Hand aufgelegt und hat für mich gebetet, dass der Heilige Geist in neuer Weise in meinem Leben wirkt. Die Zündflamme war da. Ich habe ja mit Liebe Jesus gedient und Menschen zu Jesus geführt. Wir haben uns teilweise kennengelernt hier in der Gemeinde in dieser Zeit. Aber ich habe gewusst, da ist noch Luft nach oben. Ich habe gewusst, da ist noch so vieles, was mir bisher nicht bekannt war. So ähnlich wie den Zwölfen dort in Ephesus. Denen war es einfach nicht bekannt, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Und das war für sie eine neue Welt, die sich aufgetan hat. Damit sich beten lassen. Und dann kam hammerhart, was da alles von Gottes Seite vorbereitet war. Seither kenne ich Sprachengebet, seither kenne ich prophetische Träume, seither kenne ich, dass man Bilder sehen kann, die einem Sachverhalte zeigen, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist für mich überhaupt nichts Fremdes mehr und ich weiß, es ist immer noch viel Luft nach oben, da gibt es noch viel mehr. Ja, also so habe ich es erlebt. Sabi, wie hast du das eigentlich erlebt?
Also, ich bin ja so Backsliderin. Ich habe mit 14 das erste Mal mein Leben Jesus gegeben und dann bin ich davongelaufen, weil ich diesen Gott halt so nicht erlebt habe, wie er in der Bibel drin stand. Und als ich dann mit Mitte, Ende 20 Jesus wieder mein Ja gegeben habe, da hat sich mein Leben halt krass verändert und auf einmal, ich wusste mit als Teenager nicht, dass dieser Gott heute noch zu jedem von uns reden will. Ich wusste nichts von Bilder, von Träumen, das war mir alles irgendwie, hat mir keiner gesagt und jetzt so mit Mitte 20, auf einmal fing dieser Gott an, zu mir zu reden und irgendwie ist mir immer überall das Thema Heiliger Geist begegnet und ich habe dann ein Buch, das ich nie lesen würde, weil es einfach ein furchtbar langweiliges Cover hat. Ich habe es einfach in die Hand genommen und gelesen und da war halt drin beschrieben, dass man da auch beten kann, das habe ich gemacht und an dem Abend bin ich heimgekommen und habe so, ich singe ja gern, habe einfach für mich in dem Wohnzimmer, wo ich damals gewohnt habe, habe ich gesungen. Stehend, Lobpreis, dazu gesungen und auf einmal hat es mich, also hat keiner für mich gebetet oder so, ich war einfach in Anbetung und auf einmal hat es mich auf die Knie und ich saß auf dem Boden und ich habe in einer anderen Sprache gesprochen und das war das schönste Gefühl, das ich in meinem ganzen Leben je hatte. Also, und dann fing das an, dass vor mir so ein Film ablief. Manche Dinge haben sich da schon erfüllt, andere warte ich noch. Und ich weiß nicht, ich habe 1,5-2 Stunden einfach nur in Sprachen gebetet und es floss einfach und floss und floss und hat einfach alles verändert, ja. Und ich liebe diesen Geist Gottes, ja.
Und wenn man mit ihm unterwegs ist, im Himmel geerdet, dann fängt etwas an, was vorher noch nicht so greifbar war. Wir haben schon manches erlebt mit Jesus und sind so dankbar dafür, für alles, was wir erkennen durften, für alles, was schon da ist. Aber dann geht nochmal was anderes los. Sabi, so wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. In der nächsten Folie wollen wir beschreiben, was mit ihm geschehen kann. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, wie Paulus dort angefangen hat zu wirken, das mit den Zwölfen war der Anfang. Da ging aber die Post ab. Hört euch das bitte an, was ich jetzt lese, was ihr selbst nachlesen könnt. Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis 11. Paulus, er ging aber in die Schule und predigte frei 3 Monate lang, lehrte und beredete sie vom Reich Gottes. Da aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und übel redeten von dem Weg. Also von dem Weg meint die Nachfolge von Jesus. Die redeten übel von dem Weg vor der Menge. Paulus wich von ihnen und sonderte ab die Jünger und redete täglich in der Schule eines, der hieß Tyrannus. Also hat er mit denen Jüngerschaftstraining gemacht und sie weitergeführt im Glauben, ihre Grundlagen gefestigt. Und da geht's weiter. Und das geschah 2 Jahre lang. War eine richtige Bibelschule, ne? Also, dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, beide, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Also, dass sie auch von seiner Haut die Schweißtüchlein und Binden über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Man muss wissen, der Paulus war nicht von Beruf Pastor wie ich. Also da hat er nicht in Ephesus so treue Gemeindeglieder wie ich, die jeden Monat ihren Zehnten in die Gemeindekasse gegeben haben, damit ich beruflich freigestellt bin und Gehalt bekomme. Sondern Paulus, der musste als Missionar auch noch nebenher seinen Lebensunterhalt verdienen. Wisst ihr noch, was er von Beruf war? Zeltmacher. War auch eine schweißtreibende Arbeit und da hat er eben auch, ich stelle mir das auch manchmal so vor, ein bisschen wie bei den Tennisspielern heute, ne? Die haben da so ein Schweißband. Ne? Und so hatte er irgendwelche Schweißtücher und die haben sie von ihm genommen. Es war Schweiß von ihm drin, ne? Ich weiß nicht, wie es gerochen hat, keine Ahnung. Aber die haben sie genommen und Paulus war gar nicht mehr dabei. Und haben so ein Tuch genommen und da war jemand krank. Das Tuch von Paulus aufgelegt und er wurde gesund. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn man das in der Apotheke bestellen könnte, so ein Schweißtuch von Paulus würde, glaube ich,
für die Leute funktioniert heute immer noch übrigens. Gibt es Geschichten.
Ja, also es ist schon erstaunlich, welche Dinge geschehen sind, die im Himmel geplant waren, die dann auf der Erde Wirklichkeit wurden. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück.
Du hast jetzt am Anfang vorgelesen, dass er über das Reich Gottes lehrte. Würdest du uns das mal erklären, was das denn bedeutet?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, das Reich Gottes. Jesus hat ganz oft davon gesprochen. Alle, die schon einmal den Alpha-Kurs bzw. den Jugend-Alpha-Kurs, den haben noch die wenigsten von euch erlebt, die werden diese Szene, die ich jetzt gleich zeige, hören, sehen und vielleicht etwas mehr verstehen.
Wir leben in einem interessanten Zeitabschnitt der Geschichte. Jesus verkündete, das Königreich Gottes ist hier. Ebenso aber lehrte er, dass das Königreich bald kommen wird. Gottes Reich ist hier und es gilt auch, es ist noch nicht da. Du und ich, wir stehen zwischen zwei Königreichen. Während des Zweiten Weltkriegs stürmten die alliierten Truppen aus Kanada, den USA und Großbritannien diesen Strand und leiteten dadurch die Kriegswende gegen die Nazis ein. Dies geschah am 6. Juni 1944. Dieser Tag ist bekannt als D-Day.
Dies war der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war ganz klar, dass die Alliierten die Nazis geschlagen haben. Interessant ist die Tatsache, dass der Kampf bis 8. Mai 1945 anhielt. Weitere 11 Monate, bis die Nazis endlich aufgaben. Der Tag heißt VE Day oder Victory in Europe Day.
Es ist, als leben wir in diesen 11 Monaten. D-Day ist der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist und den Heiligen Geist als unseren Helfer geschickt hat. VE Day kommt noch. Das Werk des Teufels wird zu Ende sein und Gottes Königreich wird alles überstrahlen. Das gefällt dem Feind nicht. Und er wird versuchen, jeden mitzureißen, den er nur irgendwie kriegen kann. Aber Gottes ewiges Reich ist viel, viel stärker.
Stärker. Habt ihr gemerkt, diese Spannung, das Reich Gottes ist schon da, aber es kommt erst noch. Wir leben in dieser Zeit der Gemeinde, in der Zeit der Gnade, in der Zeit des Heiligen Geistes. Und der Vater im Himmel hat Pläne im Himmel, die er mit uns in dieser Zeit verwirklichen möchte. Und immer, wo wir uns darauf einlassen, immer, wo wir es entdecken und empfangen und tun, da entsteht an diesem Ort, in diesem Klassenzimmer, in dieser Fabrikhalle, in diesem Bankschalter, auf dieser Fußgängerzone, ein Raum, wo Reich Gottes jetzt da ist. Es ist jetzt gerade hier. Hier ist Reich Gottes. Und da, wo du nachher zum Gottesdienstende wieder rausgehst, heute Nachmittag nach Gemeinde intern hoffentlich erst, ne? Und in deinen Alltag gehst, im Namen von Jesus, nimmst du dieses Land ein, hörst auf die Stimme Gottes und sagst, Herr, was ist heute dran? Und da trägst du Reich Gottes hin. Bis eines Tages Jesus wiederkommt und es universal aufrichtet. Aber heute schon will Reich Gottes geschehen. So wie Paulus in Ephesus Land für Gott eingenommen hat. Diese 12 Männer, die Hände auflegte, dass sie eine neue Dimension ihrer Beziehung zu Gott entdeckten durch den Heiligen Geist. So wie er sie 2 Jahre lang gelehrt hat, um sie zu schulen, um sie zuzurüsten, um sie vorzubereiten für mehr. So wie er selbst unterwegs war und wenn er nicht hinkonnte, man seine Schweißtücher nahm. Reich Gottes wuchs in der Stadt Ephesus. Und wenn wir beten, wie heute Morgen am Anfang geschehen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann sind wir ein Teil davon. dann nimmt er uns. Ja, überall. Sabi, hilft das ein bisschen zu verstehen?
Ja.
Der Paulus hat ja schon Hammergeschichten erlebt. Hast du auch schon mal so was Hammerhartes erlebt, wie Schweißtücher irgendwo hinhalten oder?
Viel. Stichwort raus. Also, ich habe schon sehr, sehr viele Wunder gesehen. Ich habe aber, das möchte ich auch sagen, weil wenn es jemand sagt, dann geht bei manchem im Kopf vielleicht so vor, da gehen die Zweifel an. Und ich habe auch viele Niederlagen gehabt. Aber ich habe auch sehr viele Siege gehabt, weil mich die Niederlage nicht gestoppt hat, weiterzugehen. Und Gott hat er hat uns nicht als Verlierer gemacht. Er will nicht, dass du in deine Herausforderungen verlierst. Er hat uns einen Sieg Jesu gegeben und wir haben diesen Sieg, wie man es im Video hatte, schon, wir haben den schon. Und dennoch sind wir im Krieg und der Feind wird eben alles versuchen, das abzuhalten. Und ich habe für viele, 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 viele Leute gebetet. Ich durfte sehen, wie ein Ohr aufgeht, wo eine Frau taub war. Oder wie eine Person aus dem Rollstuhl in Pforzheim aufgestanden ist. Da war ein Team aus England da und ich habe mit einem Ägypter gebetet. Ich werde es nie vergessen, ich musste ihn ja übersetzen, also ich hatte keine andere Wahl. Ich wäre nämlich nach mindestens 10 Minuten weggegangen, weil mir es peinlich war, aber der war sehr hartnäckig und hat sich auf diesen Sieg gestellt und proklamiert und proklamiert und proklamiert und ich musste es halt übersetzen. Und irgendwann stand diese Frau auf und ich stand da und dachte nur, Sabi, du könntest vielleicht mal umdenken. Und dieses Reich Gottes, von dem Joachim also redet, ist einfach, wir haben durch Jesus Christus nicht nur eine Erlösung bekommen, wir haben einen Zugang zu einer ganz anderen Welt bekommen. Wir haben in Christus alle Verheißungen, die in der Bibel stehen, heißt es, es ist Ja und Amen. Und da steht drinnen, machet zu Jüngern alle Völker, alle Nationen, machet zu Jüngern die Menschen, aber auch ganze Nationen, ganz rein menschlich, wir als Gemeinde, rein menschlich können keine Nationsjünger machen. Ich hätte jetzt nicht einmal der Enrico vor 5 Jahren, wenn ich ihn getroffen hätte, mit einem Hammerschlag zu einem Jünger machen können. Das kann einfach nur einer. Das ist der Geist Gottes, der in uns ist. Das heißt, die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, dass wir Kranke heilen sollen, da steht nicht bettelt oder bitte, dass die Kranken gesund werden. Da steht, heilt die Kranken. Das ist nur möglich in diesem, dass der Geist Gottes durch uns wirkt und dass wir diesen Stand einnehmen. Und es ist umkämpft, da gibt's Widerstände und Gott lädt uns ein, in dieses Reich, in sein Königreich, in diese Verheißungen, in dieses lebendige Wort, in diese reale Welt von dem Wort Gottes reinzutreten und diese Verheißungen zu nehmen und zu glauben, mehr als das, was ich sehe, und das dann freizusetzen. Und Gott tut solche Sachen halt heute immer noch, gell?
Mhm.
Genau.
Also wer auch noch mehr davon hören will, dieser Kurs, der da am vergangenen Freitagabend gestartet ist bei der Volksmission, wo Leute aus verschiedensten Gemeinden teilnehmen, sehr breit gestreut. Der Referent Uli Lück, der erlebt so viel auf der Straße, wie er für Leute betet. Es ist so ermutigend, das zu hören. Das passiert nicht irgendwo ganz weit weg in einem Missionsgebiet. Es passiert in Pforzheim. Und du und ich, wir könnten da dran teilhaben. Ich möchte dran teilhaben. Du auch?
Ich würde da gerne noch, darf ich noch ein Bild reinbringen? Bei der Vorbereitung. Ich versuche das jetzt mal irgendwie. Du fragst dich vielleicht in deine Herausforderungen, wie soll das denn jetzt gehen, ganz praktisch? Wie gehe ich jetzt in dieses Königreich rein? Wie lebe ich denn jetzt diese Sache? Und Paulus war das deshalb so wichtig, dass die den Heiligen Geist hin, weil er wusste, dass er es aus eigener Kraft nicht schafft. Und Jesus hat durch das Kreuz alles wiederhergestellt, was Adam und Eva, ja, durch diesen Baum versauten, durch die Frucht, hat Jesus wiederhergestellt. Damals waren wir, war der Mensch mit Gott im Garten Eden. Sie sind gemeinsam gelaufen. Gott hat einen Auftrag gegeben, damals schon, ja, vermehrt euch, bepflanzt kümmert euch einfach um die Erde. Und Der Geist Gottes war auch da. Gott, die Beziehung war da. Adam konnte immer fragen, Jan, wie mache ich das jetzt? Und was mache ich jetzt, Gott? Und wie ist es jetzt mit dem Kraut? Und wie geht's mit dem? Er war nicht auf sich allein gestellt. Wir sind nie dazu gemacht gewesen, allein durch diese Welt zu gehen. Wir sind dazu gemacht, von diesem Gott tagtäglich immer wieder zu hören. Wie geht es jetzt mit dem Auto? Wie geht es jetzt mit dieser Rechnung? Wie mache ich das jetzt in diesem Streit mit der und der Person? Wie gehe ich jetzt mit der Herausforderung um? Und ich habe halt in meinem Leben festgestellt, dass ich gegen die Wand laufe oder ja, dass Gottes Wege anders das sehen. Er hat eine andere Logik, weil wir eine andere Heimat haben. Und das, was damals kaputt gegangen wurde, da kam die ganze Last, alles sich um alles kümmern zu müssen, das kam alles auf den Menschen, weil diese Herrlichkeit war auf einmal weg, diese Beziehung zu Gott, da war einfach eine Trennung da, auf einmal mussten wir selber uns drum kümmern. Jetzt sagt Jesus, geht raus und heilt diese Kranken, kümmert euch drum, bringt mein Reich rein, ja. Das geht eben nur durch dieses Kreuz, wenn wir durch diese offene Tür, die Jesus Christus heißt, durchgehen und aus diesem Königreich an seiner Seite, an einem größeren Gott, Hand in Hand mit ihm unterwegs sind und ich muss nicht diese ganze Last, die mir auf meinen Buckel geklemmt wird, ich muss es nicht tragen, sondern ich kann es hier abladen und ich kann aus dieser Realität heraus leben und da lädt uns Gott rein. Ich kann nämlich hier, muss ich tun, sorry für meine Schrift, und hier steht getan. Und in jeder Herausforderung, in jeder Situation kann ich mich entscheiden, was glaube ich. Zu dem Bild kommen wir nachher nochmal.
Vielen Dank, Sabi. Wir haben uns vorgenommen, manche Beispiele auch wegzulassen. Also ich habe so viele Impulse innerlich, wo ich denke, oh, das würde ich jetzt gerne noch dazu sagen. Tue ich aber nicht. Gibt noch später Gelegenheit dazu. Ich möchte mit euch einen Schritt weitergehen, denn da, wo dieses geistliche Leben aufbricht und eine Stadt sogar verändert wie Ephesus, bleibt das nicht verborgen. Das wird beobachtet in der Nachbarschaft. Das wird beobachtet mit den Mitarbeitern, mit denen ich irgendwie unterwegs bin. Es wird beobachtet in der Familie. Und so wurde auch beobachtet, was Paulus da an besonderen Dingen getan hat, dass wenn er mit Leuten gebetet hat, im Namen von Jesus, dass dann Leute gesund wurden, dass böse Geister ausgefahren sind. Und das hat dort in Ephesus ein paar Leute ziemlich gepackt. Die haben gedacht, boah, was die da erleben, würde ich auch gerne erleben. Und dann sind sie hergegangen und haben, ohne dazu autorisiert zu sein, versucht, das Gleiche zu tun wie Paulus. Und wie das ausging, möchte ich euch lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 13 bis 17. Es unterwanden sich aber etliche der umherziehenden Juden, die da Beschwörer waren. Die waren also unterwegs und hatten gedacht, wir haben einen Auftrag, Geister zu beschwören. Ne? Den Namen des Herrn zu nennen, über die da böse Geister hatten und sprachen, wir beschwören euch bei dem Namen, bei dem Jesus, den Paulus gepredigt hat. Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus gepredigt hat. Hört sich schon interessant an. Also, wir haben noch keine Ahnung, wer Jesus ist, aber Paulus haben wir schon mal gesehen zumindest. Und der redet ja immer von Jesus. Und diesen Namen nehmen wir jetzt halt mal und wir beschwören euch. Was ist passiert? Es waren aber 7 Söhne eines Juden Kevas, des hohen Priesters, die solches taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich wohl. Und von Paulus weiß ich wohl, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie und ward ihrer mächtig und warf sie unter sich, also dass sie nackt und verwundet aus demselben Haus entflohen. Da wurden also Kräfte entfesselt, die nicht mehr natürlich waren. Da gibt es also in der unsichtbaren Welt auch noch andere Kräfte, die sehr negativ sich auswirken. Und dann heißt es weiter, das aber ward kund allen, die zu Ephesus wohnten, sowohl Juden als Griechen, und es fiel eine Furcht auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesu ward hochgelobt. Die haben also gedacht, sie könnten einfach mal in dem Namen von Jesus was tun, hatten aber keine Autorität. Ganz im Gegenteil, dieser böse Geist hat sie überwunden.
Also du denkst, es gibt heute noch böse Geister?
Ja, ich bin überzeugt davon. Es gibt natürlich auch Gefahren bei dieser Überzeugung, das ist mir sehr bewusst. Auch im Laufe der Jahrzehnte meines Dienstes habe ich das erlebt. Die eine Gefahr ist, dass Christen sagen, das gibt's nicht mehr. Das ist alles psychologisch erklärbar. Sie sind halt krank. Stimmt, viele Menschen sind krank. Und viele Symptome sind manchmal auch ähnlich. Aber das andere Extrem gibt's auch. Dass man hinter jedem Busch einen Dämon sieht und alles gleich mit Befreiungsdienst bearbeitet. Man kann in zwei Extreme fallen, man kann auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen, aber ich bin mir zutiefst im Klaren darüber, dass es diese Wirklichkeit auch gibt. Und wir haben ein Stück weit davon auch erlebt. Ich habe meine Claudi gefragt, dass ich das erzählen darf, was ich jetzt erzähle. Wir waren frisch verheiratet im zweimonatigen Gemeindepraktikum. 1982 war das in Mülheim an der Ruhr. Unser Praxisanleiter, der Pastor Alfred Günther, der schon verstorben ist inzwischen, hat jeden Tag sich Zeit genommen für uns. Wir haben miteinander ein Buch gelesen, was wir glauben, lernen und bekennen hieß das. Das ist so aus der Erweckungsgeschichte geboren vom Mülheimer Verband. Und während wir da miteinander gelesen haben, kamen wir auch auf dieses Thema der unsichtbaren Wirklichkeit, was da sich alles so tut. Und da wurde meiner Claudi etwas bewusst. Sie hatte oft Probleme mit Glaubensgewissheit in dieser Zeit. Sie wollte Jesus nachfolgen, sie liebte Jesus und Menschen und hat Menschen gedient, war auf Kurzbibelschule mit mir am Start im Praktikum. Aber da war etwas, wo ihr Leben bedrückt hat. Und in den Gesprächen mit Pastor Günther kam eine Erinnerung hoch aus ihrer Vergangenheit. Wie gesagt, ich darf das erzählen. Sie war schon früher in der Ausbildung als Azubi als Bankkauffrau. Und dort in der Ausbildungssituation mit anderen Azubis zusammen war mal vielleicht eine Mittagspause. Da haben die Mädels versucht rauszufinden, wer von uns kriegt zuerst ein Baby und was wird das sein, Junge oder Mädchen. Und um das herauszufinden, sollten die sich immer auf den Tisch legen und die anderen haben ein Pendel genommen und über ihren Bauch gependelt. Claudi wusste nicht so recht, was es ist, und da ist es einfach schon passiert gewesen. Und so ist es ja manchmal in unserem Leben. Wir haben keine Ahnung, was da gerade passiert, und schon sind wir mittendrin. Diese Erinnerung kam also hoch in dem Gespräch mit dem Pastor Günther, und da war ganz klar, als Claudi das ausgesprochen hat, hier ist auch geistlich eine Bremse. Da war eine Tür geöffnet worden für eine geistliche Wirklichkeit, eine unsichtbare Wirklichkeit, die uns schadet, die ihr geschadet hat. Und Pastor Günther und ich, wir haben dann im Namen von Jesus, weil wir ihn ja auch kennen, haben gebetet, dass diese böse Macht weicht und nicht mehr länger Claudi bedrücken darf. Und Claudi hat hinterher erzählt, was sie erlebt hat. Über sie kam ein so tiefer Friede, wie in Watte gepackt. Sie dachte, sie sei schon nicht mehr auf dieser Welt. Also frag sie selber, ich kann es besser beschreiben wie ich. Ich bin Secondhand-Beschreibung. Aber sie hat etwas erlebt von Gottes Gegenwart in diesem Augenblick, dass etwas, was vorher belastend da war, jetzt weichen musste und ersetzt wurde durch diesen herrlichen Frieden Gottes. Ich bin ganz sicher, dass wir von dieser geistlichen Wirklichkeit umgeben sind, und nicht umsonst lesen wir auch in Apostelgeschichte 19, wenn der Paulus gebetet hat, dann mussten die weichen, im Namen von Jesus weichen die. Und habe keine Autorität mehr, keine Macht mehr. Sabi, hast du auch schon mal sowas erlebt, wie dass du für Menschen gebetet hast und auch dunkle Mächte weichen mussten?
Sehr oft. Ich bin ja viel im Gebetshaus in Walldorf aber und oder auch immer mal wieder auf einen kurzen Einsatz. Und es ist sehr oft, dass Menschen dann kommen, die, wenn sie depressiv sind zum Beispiel oder so, für sich beten lassen. Und nicht jedes Mal, das möchte ich dazu sagen, manche Dinge sind einfach von der Seele her, wo man Dinge erlebt haben, ja, wo die Seele Heilung braucht. Wir sind ja Seele, Körper und Geist. Manche Dinge sind körperlich von Stoffen, die uns fehlen, einfach bedingt. Und es gibt aber auch dämonische Ursachen, wo wirklich durch Dinge, die passiert sind und Übereinstimmungen, Dinge in Leben kommen. Ich habe für viele Leute gebetet. Ich kann vielleicht von mir selber eins erzählen, wo, also ich war sehr, ist gut, ja. Ich war sehr stark, bevor ich mit Jesus unterwegs war, also eigentlich in dieser Zwischenphase in der okkulten Szene unterwegs. Also ich habe Reiki gemacht, das ist so eine fernöstliche Heilenergie. Wir hatten Engelstarotkarten, wir hatten allen möglichen Schrott. Mein Austauschpartner war damals ein Satanist. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, dass ich mit der dunklen Seite viel zu tun. Also es war einfach viel. Und dann kam dieser Jesus eben mit Mitte 20 so in mein Leben und auf einmal wurde es hell und er hat dann aber auch Stück für Stück, es war wirklich ein Weg, mir gezeigt, guck die Tür und auch das Erlebnis ging mir wie mit Claudi, wo ich mich an Sachen erinnert habe, die ich gemacht habe und dann musste ich einfach Buße tun und gesagt, Gott, es tut mir leid, was ich da getan habe, vergib mir bitte und schick es alles weg, was da in mein Leben reingekommen ist. Und jedes Mal Befreiung, Befreiung, mehr Klarheit, mehr Freude. Und war ein langer Weg. Eine Situation, die echt interessant war, war, ich sehe viel Bilder. Also Gott redet mit mir sehr stark über Bilder, dass ich ein Bild im Kopf habe. Und was ich immer wieder, ich habe so eine Enge und eine Bedrückung in einer, also erlebt und ich wusste, das ist irgendwas. Und ich habe immer so ein Schloss gesehen mit so aus Metall, so Eisenmänner, ganze Armeen. Das war kein schönes Bild und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und dann weiß ich noch, dann lag ich eines Abends, hatte ich ziemlich Angst, lag ich im Bett und habe halt gebetet und habe Gott, dann ging das auf einmal los, dass mir lauter Sachen in den Kopf kamen, Unvergebenheit, wo ich sauer auf Leute war oder wo ich Leute verletzt habe und auf einmal habe ich Buße getan, Vergebung ausgesprochen. Das ging lang und auf einmal poppt mir eine Situation in den Kopf, Bleigießen, Silvester. Teenager. Haben wir gemacht und auf einmal war das in meinem Kopf, ich so, oh ja, stimmt, das war auch, ja, tut mir leid, Jesus. Und in dem Moment, also ich habe das genauso, tut mir leid, das ging die ganze Zeit so, tut mir leid hier und dann sage ich das, tut mir leid, das und in dem Moment ging mein Körper 10-mal da in die Luft. Und dann war gut. Das klingt völlig irre, ich habe das auch, ich habe nur gewusst, in dem Moment, es ist was gegangen und ich wusste, das waren diese, das Bild, was ich hatte und dann war es durch. Und es war ein cooles Erlebnis. Wenn man sowas aber hört, dann kann da bei manchen vielleicht Angst kommen. Ich möchte euch aber sagen, wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir haben einen großen Gott. Und die Engel, die sind so viel größer und da ist so viel Herrlichkeit. Und was der Feind macht, ist, dass er einem Angst macht vor diesem Thema. Und dann rennen die Leute weg, beschäftigen sich gar nicht damit. Anstatt, dass wir uns überlegen, was unsere Autorität ist, wer wir sind, wenn wir jemals mit diesem Gott, wenn wir ihn sehen, wenn wir hören lernen und er redet zu jedem auf verschiedene Arten und Weisen, das ist eine Lüge, wenn du glaubst, dass das nicht funktioniert, Gott will mit dir reden, wenn er dir seine Herrlichkeit zeigt, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben, er führt in diese Freiheiten, er will ja, dass Leute in Freiheit kommen. Kannst du was zur Autorität sagen?
Ja, es geht ja, wie unsere Überschrift sagt, darum, im Himmel geerdet zu sein. Nicht in uns selber haben wir die Autorität, sondern durch den Himmel. Und ich glaube, da ist es erstes Mal wichtig, dass wir wissen, wer wir eigentlich sind in Jesus. Ja. Wir sind nicht mehr links auf dieser Seite, sondern rechts. Wer bin ich in Jesus? Im Kolosserbrief Kapitel 1, 13 schreibt Paulus, er, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also das ist meine neue Identität. Ich bin jetzt nicht mehr in der Finsternis, ich bin jetzt im Licht. Ich gehöre jetzt in das Reich von Jesus. Und aus seiner Hand, da kann uns niemand reißen. Keine Macht der Welt, sichtbar oder unsichtbar. Das ist eine. Und dann zu wissen, wozu Gott mich jetzt auffordert, in diesem Reich des Lichts, in dieser Herrlichkeit. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Boah. Widersteht dem Teufel. Also wenn man jetzt in dieser neuen Identität lebt, in dieser Wirklichkeit, in Jesus, dann bin ich autorisiert zum Widerstand. Ich muss mir das alles nicht bieten lassen. Ich kann jetzt im Namen Jesu aufstehen und sagen, nein, ich mache nicht mehr länger mit. Ich verweigere mich. Und dann muss der Feind fliehen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich glaube, es ist eine Lebensrichtung, zu der wir uns dann auch entscheiden. Und dann bin ich im Auftrag von Jesus unterwegs. Jesus sagt in Matthäus 18, 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und da haben wir dann im Namen von Jesus als Kinder Gottes wirklich Autorität. Und da geht es uns dann nicht so wie diesen sieben Söhnen, die da versucht haben, in dem Namen von dem Jesus, von dem Paulus predigt, da etwas zu bewirken, sondern wir haben dann diese Autorität in Jesus. Und da sind wir geerdet im Himmel mit Jesus und handeln auf dieser Erde und beten im Namen Jesu jetzt. Und so wird Reich Gottes gebaut. Es sind oft die kleinen Dinge, bei denen das beginnt. Ich weiß nicht, ob Jesus dir das zumutet, nächste Woche dich gleich da in der Nachbarschaft, oh, du entdeckst, da ist eine dämonische Power, du musst jetzt dagegen vorgehen. Ich glaube, dass es oft kleine Dinge sind, wo es anfängt, dass in unserem Herz sich etwas verändert, dass wir entdecken, hey, da wird etwas neu. Ich kenne diese Zeiten der Bedrückung in meinem Leben und habe dann ein geistliches Prinzip einmal angewendet, so bewusst wie selten zuvor. Ich habe angefangen zu danken. Wer kennt noch diesen alten Satz? Der ist schon weit über 100 Jahre alt. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach droben. Ganz egal, was sein mag. Ganz egal, was gerade auf dir lastet. Wenn du dich entschließt, ich werde jetzt dieses himmlische Prinzip anwenden hier in meinem Leben. Ich habe dann angefangen zu danken und konnte eine halbe Stunde lang nicht aufhören, weil mir ständig neue Gründe bewusst geworden sind, wofür ich Grund habe zu danken meinem Gott. Und das hat in meiner Lebenssituation den Lichtschalter angedreht. Wo es vorher finster war, war es jetzt Licht. Ich konnte hinterher nicht mehr bedrückt sein. Es fängt mit kleinen Dingen an und da wachsen wir dann hinein, um Größeres zu tun. Ich möchte im Grunde nochmal zur Schlusskurve kommen, denn ich muss immer ein bisschen die Uhr im Blick haben, die ja so groß ist, dass ich sie auch nicht übersehen kann. Es ist noch viel mehr drin in diesem Kapitel 19, dass es wert wäre, in die Predigt hineinzunehmen, wo wir uns auch bewusst trennen müssen. Dort in Ephesus wurde es so vielen Menschen bewusst, dass sie sich auf solche dunkle Dinge eingelassen haben, dass sie Türen geöffnet haben. Es war ein Zentrum von Magie in Ephesus. Und die haben sich teure Zauberbücher angeschafft, Gegenstände von hohem Wert. Und da heißt es im Bibeltext, in Apostelgeschichte 19, dass sie sich von dem ganzen Mist getrennt haben. Ihr kennt alle das Licht von Silbermond, Leben mit leichtem Gepäck, habt ihr schon mal gehört im Radio. Und wie man dann all den Ballast auf den großen Haufen wirft und es anzündet und abfackelt. So genau war das auch wirklich in Ephesus. Die haben diese ganzen Zauberbücher, diese ganzen Gegenstände aus der Vergangenheit verbrannt. Das hat Aufsehen erregt, wie radikal Menschen sich jetzt gelöst haben von dem Alten und Gott Raum hatte. Und ich glaube, dass auch in unserem Leben manchmal solche Dinge sind. Ich weiß aus meiner Bekehrungsgeschichte heraus. Ich habe so ein Sternzeichen getragen, weil ich gedacht habe, das ist schick. November, wisst ihr das? Ich frage euch nicht, ihr wisst es alle. Ein Skorpion habe ich da rumgehängt. Aber nach meiner Bekehrung wusste ich, das ist nicht richtig. Weg damit. Ich habe vorher Rockmusik gehört. Heavy. Black Sabbath. Eine Rockband, die auf der Bühne schwarze Messen durchgeführt hat. Diese Musik hat mich aggressiv gemacht. Meine Eltern konnten ein Lied davon singen. Jetzt habe ich zu Jesus gehört. Diese Platte ist verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Ich glaube, dass es Dinge gibt, von denen wir uns bewusst trennen müssen. Aber ich möchte an der Stelle einfach einen Punkt machen. Sabi, wir hätten, glaube ich, beide noch viel mehr. Vielleicht können wir es einmal irgendwann wiederholen. Ne? Wäre das okay? Lass mal wieder. Also wenn du uns lasst, dann machen wir das. Ne? Aber ich möchte jetzt euch vor eine Entscheidung stellen, die für uns alle wichtig ist. Ganz persönlich, wie auch als Gemeinde. Wenn wir das wahrnehmen, im Himmel geerdet zu sein, wenn wir merken, da ist Luft nach oben, ich möchte das noch mehr verstehen, ich möchte das noch mehr ergreifen, ich möchte da hineinwachsen, ich möchte dieses Land einnehmen, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Dann geht es darum, dass ich heute Morgen die Möglichkeit habe zu sagen, ich möchte mich mehr für den Heiligen Geist öffnen. Und vielleicht geht es dir wie mir damals, als ich mit Bernd Krebs vor den Leuten stand, um für sie zu beten, dass ich gesagt habe, du, ich brauche selber, bet für mich. Nachher werden hier Beter stehen, da könnt ihr vorgehen und einfach sagen, hey, bet einfach für mich, ich glaube, da ist noch viel mehr, was Gott mit mir tun möchte. Ich möchte im Himmel geerdet sein, um das zu tun, was Gott tut. Und wenn du merkst, ich traue mich nicht an manche Dinge ran, ich fühle mich da so hilflos oder schwach, dass du sagst, ich brauche es neu, dass ich mir dieser Autorität, die ich in Jesus habe, bewusst bin. Und dass ich mutig werde, sie auch anzuwenden in meinem Alltag. Dann lass dir sie neu zusprechen im Gebet. Ich bin immer wieder dankbar für diesen Satz von Bonhoeffer, der in einem seiner Bücher geschrieben hat, der Christus in meinem Bruder ist stärker als der Christus in mir. Und wenn mir da einer vorne im Gebet etwas im Gebet zuspricht, du im Namen Jesus hast du die Autorität, dann mach das was mit mir. Dann stärkt mich das, nutzt diese Gelegenheit. Und vielleicht merkst du, so wie wir jetzt offen erzählt haben aus unseren Geschichten in der Vergangenheit, aber da habe ich auch irgendwas an Ballast in meinem Leben, vielleicht einfach eine Sünde, aber vielleicht irgendwo mal so eine Tür aufgemacht, dann lass es los. Dann ist der Gottesdienst heute Morgen eine Gelegenheit, es einfach loszulassen und bei Jesus abzugeben. Er befreit dich, er nimmt es weg. Und wo brauchst du vielleicht ganz neu seinen Blick? Ich möchte euch einladen, jetzt diese Zeit, diesen Raum zu nutzen. Wir haben noch ein paar Minuten, um das zu tun, nach vorne zu kommen, um entweder ein Gebet in Anspruch zu nehmen. Lass dich segnen. Oder ganz einfach das Abendmahl zu nehmen, für dich ganz persönlich. Ihr müsst dann auf niemanden warten. Ihr dürft einfach das Brot nehmen und den Kelch nehmen und es für euch empfangen und eure Beziehung zu diesem herrlichen Gott stärken. Ich möchte jetzt einfach einladen, Paul, wenn du einfach ein paar Takte noch uns begleitest mit Musik. Wir wollen, Sabi und ich, einfach für euch beten und euch anschließend nach diesem Gebet laden wir euch ein. Kommt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Die Stationen sind da. Ihr habt es nicht weit. Die Beter werden hier sein. Ihr habt es nicht weit. Aber macht es fest bei unserem Gott und König. Lasst uns beten.
Und ich habe auch so dieses Empfinde, dass es, das möchte ich jetzt noch sagen, weil ich es empfinde als Einladung vom Himmel, dass es nicht immer nur esoterische Zauberbücher sind, die verbrannt wären, sondern dass es auch deine Sorge sind, wie du mit Dingen umgehst. Und dass Gott dich einlädt in ein Land von Ruhe, wo er diese Lasten für dich trägt, wo er dir einen neuen Blick in Situationen geben möchte. Und Vater, im Namen Jesus bete ich, dass du jetzt Situationen hochholst, wo Leute wirklich Lasten vor sich hin, auf sich hin, in Schwierigkeiten stehen, Gott. Und ich lade dein Licht in diese Situation rein. Ich lade den Himmel da rein. Ich lade das Übernatürliche, das uns zusteht, das du uns erkauft hast, Jesus. Ich lade das in jedes Leben ein, das heute hier ist, in unsere Familien, in diese Gemeinde. Und ich bete Gott, dass ganz neu Ohren aufgehen, dass wir hören, dass wir sehen, das, was du gesagt hast, dass wir deine Stimme hören. Ich segne jeden, der hier ist, dass er sich so geliebt weiß von dir, dass er so weiß, wie wertvoll er für dich ist. Ich bete, dass du so diesen Geist von Kindschaft ganz neu ausgehst. Und dass jeder in dieser Situation, wo er kämpft, sieht, was der Himmel sagt. Nicht, was der Feind sagt, nicht die Berge, sondern wie groß unser Gott ist. Ich rufe deine Größe über Situationen, die unlösbar sind, aus und für dich ist kein Ding unmöglich. Und ich bete jetzt und setze Glauben frei im Namen Jesus. Dass jeder Unglaube, jeder Kleinglaube, jeder kleine Gott, jeder viel zu kleine Gott, jedes viel zu kleine Bild, dass das von dir fällt und dass wir sehen, wie Jünger sehen und hören, wie Jünger hören. Ich rufe Hoffnung aus im Namen Jesus über jede Person, die hier ist. Ich rufe Heilung aus im Namen Jesus und ich bete, Geist Gottes, führ uns in diese Schätze rein, die du uns gegeben hast. Wir sagen als Gemeinde, dass wir das wollen. Du hast nicht nur Erlösung, sondern du hast uns diesen Reichtum im Himmel gegeben. Wir wollen lernen, darin zu laufen in unserem Alltag. Nicht nur Stories für einen Sonntag, sondern jeden Tag. Ich bitte dich um Zeichen, um Wunder, um Veränderung, Herr, von Leben, auch heute Morgen. Und dass Lasten losgelassen werden können, Herr. Identität, Autorität, Salbung klar wird, Jesus. dass Beziehung tiefer wird, Jesus.
Ja, öffne du unser Herz, öffne du unsere Augen für diese Wirklichkeit. Und Herr, wir wollen nicht ein bisschen von dir, sondern wir wollen dich. Wir wollen nicht ein Abziehbild, sondern das Original. Wir wollen nicht irgendeine Religiosität, sondern wir wollen dich, dieses Leben aus dir. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit offenen Händen. Dass du uns neu anrührst, Herr. Dass du uns ganz an der Hand nimmst und weiterführst. Wir kommen zu dir, unserem guten Hirten, der uns versorgt, der uns auf guter Straße führt, um seines Namens willen. Danke, Herr, dass wir deine Einladung haben heute Morgen, so wie wir sind, und dass du uns in diese Dimension wachsen lässt, im Himmel geerdet zu sein. Danke für dein Wort, das uns einlädt, das uns Mut macht. Und nun kommt als seine Kinder. Und empfangt, was er euch heute schenken möchte, im Mahl des Herrn, in einem Segensgebet. Ich werde dann gleich mit Lobpreisliedern weiterführen, aber du entscheidest nun, von deinem Platz aufzustehen, eine dieser Abendmahlstationen anzusteuern oder eben die Beter, die schon auf dich warten.